Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hannah Rosenblatt und spreche mit René.
Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen. Unser Thema für heute.
Monster, Mörder und Multiple.
Genau, wir stellen uns mal der Frage, wer sind denn eigentlich die Monster?
Und die Mörder.
Und die Mörder.
Und die Multiple.
Und sind das eigentlich wirklich immer ein und dieselben?
Und wie geht's uns damit eigentlich?
Echt?
Als die, die als Multiple bezeichnet werden.
Vielleicht erklären wir kurz, wie wir zum Thema gekommen sind.
Ja.
Wir hatten ja, es ist jetzt tatsächlich auch schon wieder eine Weile her, gesehen, dass es einen neuen Film gibt, der heißt Split. Der lief mittlerweile, glaube ich, auch in vielen Kinos schon. Und darin geht es um einen Psychopathen, so wird er auch bezeichnet, der zwei arme Mädchen entführt. Und im Laufe des Films kommen seine inneren Dämonen zum Vorschein, weil er ja multiple ist und er auf ganz bestialische Weise diese Mädchen quält, also die Dämonen, die in ihm leben. Und
Ach so, die Mädchen sind in ihm?
Nein, die Mädchen sind die entführt wurden, aber die Dämonen in ihm, also seine Anteile in Person, wie auch immer, dort werden sie halt dann mal eben als Dämonen bezeichnet. Und die quälen halt diese Mädchen. Und uns hat die Ankündigung dieses Films sehr, sehr aufgeregt. Genau, so sind wir damals irgendwie auf das Thema gekommen und auf das wiederholte, also für mich oder für uns sehr sich wiederholende Muster von die Mörder sind im Zweifelsfall die Multiplen. Ja, ich habe den Film mir nicht angeschaut.
Ja. Wenn ich werde ein Deibel tun, das jemals zu tun.
Genau. Aber der Film ist ja anders. Für unser Thema heute.
Ja. Ich hatte, als wir darüber gesprochen haben, wie wir das Thema angehen wollen, hatte ich natürlich zuerst im Sinn, darüber zu sprechen, diese Medien und ich wollte irgendwie diese doch inzwischen schon sehr eingeübte Brandrede, die wir so irgendwie immer in uns tragen, wenn es um das Thema geht oder um dieses spezifische Aufgreifen des Themas Viele Sein. Und das Böse im Menschen und so, also das ist ja eine Auseinandersetzung, die sehr klassisch ist auch in der Filmmacherei, der Filmgeschichte. Und dann hatte ich gestern aber nochmal so einen kurzen Fernsehbeitrag gesehen, wo es um einen multiplen Mann ging, beziehungsweise wo sich ein Mensch, den ich so über die Optik als Mann identifiziert hätte, aufgetaucht ist und ich dachte, oh, endlich bewegt sich was, da steht nicht eine Frau oder eine Person, die man als Frau so, ne, über den Blick so einordnet, sondern da steht ein Mann, endlich bewegt sich was, endlich, also ich habe so ganz viele Erwartungen darüber aufgebaut, ne, was sich wunder, was verändert hat, weil, ne, da kommen wir später nochmal drauf, diesen Geschlechtsaspekt in diesem Film, und dann habe ich aber gemerkt, nein, es hat sich nichts verändert, das ist nur eine andere Protagonist. Und ich dachte, dass wir darüber auch sprechen können, über dieses Phänomen, dass solche Filme immer wieder auftauchen, immer wieder, also dass es immer wieder aufgegriffen wird. Und was das eben, was es für uns, also mit uns macht, als Menschen, die selbst mit dieser Diagnose durch die Gegend laufen und sehen, wie es aufgegriffen wird. Also gerade auch in Verbindung mit, man denkt, es ist was Neues und dann kommt aber doch wieder was, es ist doch wieder das Altbekannte und so, ich würde gerne aufgreifen, auf wie vielen Ebenen es altbekannt ist und was daran einfach so frustrierend ist und was genau uns eigentlich wütend macht, wenn wir solche Filme dann mitbekommen oder sehen, dass es die gibt und dass sie offensichtlich auch irgendwie gar nicht mal so, unbeachtet sind, dass da niemand drüber spricht. Denn den Eindruck hatte ich bei dem Film nicht.
Dass der Film beachtet
wird? Ja. Und ich hatte das Gefühl, gibt ja andere Filme, die erscheinen, die richtig toll sind, über die aber dann niemand spricht oder wo es auch keine Presseveröffentlichung von irgendwelchen Verbänden und Vereinen gibt. Mhm. So, aber Split war so einer.
Ja, ich glaube, also wir haben ja auch darüber gebloggt, weil uns das auch ziemlich berührt hat und bewegt hat. Ich glaube, es war auch, weil es einfach sehr plakativ angekündigt wurde. Das ist, wir haben dann mal so ein bisschen überlegt, es ist halt, wir finden schon wiederkehrend auch genau diese Art von Rollenzuweisung mit diesem Hintergrund oder scheinbaren Hintergrund. Und das taucht ja schon immer mal wieder auf, aber ich glaube, es war jetzt einer der wenigen Filme, wo das so, weißt du, wo das so sehr plakativ auch genau so benannt wurde. Und ein sehr schlechter Text eben das auch genau darauf fokussiert, dass er, ne, es ist ein brutaler Mensch, der ist multibel und dessen Dämonen, so, ich glaube, vielleicht hat es, weil ich glaube, der Film selber, der hat gar nicht so viel Beachtung gefunden, der ist auch nur in sehr wenigen Kinos gelaufen und auch nicht sehr lange, also das ist jetzt kein Kassenschlager, aber die Texte waren halt sehr prägnant.
Ja. Ja, und offensichtlich, da sind ja auch viele so Buzzwords drin, ne? Dämonen, Multiple. Ja. Heute sagt man ja nicht mehr Multiple. So, also, es ist ja eigentlich schon ganz lange sagt man nicht mehr Multiple Persönlichkeit, sondern eine Person mit dissoziativer Identitätsstörung oder wie wir Struktur.
Das ist schon das eine, aber ich finde halt allein, das ist ja auch, wenn man überlegt, wenn in den Medien auftaucht, es gab ja jetzt von der Weile auch diese Frauenmorde, das bewegt dann alle, das berührt alle, das macht auch, das erzeugt eine bestimmte Emotion. Frauen, die in einer bestimmten Weise, in einem bestimmten Kontext Opfer werden und von einem, ne, von irgendjemandem gequält werden oder eben auch, und dann, ich finde, dieser Film und diese Texte zu diesem Film, die schließen so sehr an diese Emotion auch an. Und ich frage mich auch, wie kann Gesellschaft denn darauf kommen, das nebeneinander zu stellen, ohne sich mit dem Kontext von das zu beschäftigen? Also, weil egal auch, wie man es dreht, selbst wenn man jetzt sagt, naja, das ist aber ein Mann, die meisten Menschen, die wir kennen mit das sind tatsächlich eher Frauen, wobei wir auch von Männern wissen, aber es ist, glaube ich, aber auch jeder Mann, ich meine, das ist eindeutig eine Traumafolgestörung. Das wird da tatsächlich ja auch in diesem Filmtext kurz benannt, als Traumafolgestörung. Ja. Aber uns macht das immer noch so fassungslos, dass es da überhaupt gar keine Hemmschwelle gibt. Dieses Klischee, wer selber Gewalt erfahren hat, wird sie auch austeilen, so hochzuheben und so, also das überhaupt in so einen Kontext zu bringen. Also ich meine, wir regen uns nicht oft so extrem über irgendwas auf, aber das ist so ein Film, der lässt bei uns alles zu Berge stehen. Nicht der Film, aber schon alleine diese Texte. Es ist ja nicht...
Ja, und also bei uns ist das immer eher so, dass es uns so die Haare zu Berge stehen lässt, dass wir anerkennen müssen, also das ist so der Punkt, wo wir gerade stehen, ne? Dass wir das durchaus in einem Kontext sehen können, Gewalt erfahren zu haben und sie auch auszuteilen. Also wir können das an uns reflektieren, haben aber Schwierigkeiten, das so anzunehmen. Und auf diese Art und auf so eine Art daran erinnert zu werden, dass es sehr wohl wahrscheinlich ist und dass es sehr wohl in einem Kontext passieren kann, dass eine Person, die selbst zum Opfer wurde, andere zum Opfer macht.
Ja.
Für uns ist das sehr klar, aber ich find's furchtbar, wenn ich auf so eine Art daran erinnert werde.
Das ist das eine,
also,
und
aber
ich finde auch, das ist eine Auseinandersetzung, die gehört für uns in einen wirklich sehr geschützten Rahmen.
Ja,
weil das für jeden,
genau,
das ist einfach ein grundsätzlich sehr schwieriges Thema, finde ich. Und ich finde, braucht es eine Sicherheit und da braucht es, ne, aber ich weigere mich einfach Leuten zuzugestehen, die sich null mit diesem Thema beschäftigen. Weißt du, das dann in, also so einen Kontext herzustellen, weil was ist denn die Folge? Ich gehe ins Kino und dann in der Mitte stehe ich auf und sage, oh, ich bin auch so einer, und dann rennen die alle schreiend raus, weil meine Dämonen gleich auf sie losgehen? Nee, wirklich. Aber das ist ja das, was der Film erzeugt, und da ist so wenig. Also ich finde, weißt du, erst benutzt er das Thema, dann wird ein Klischee irgendwie bedient und dann wird auch noch eine Angststimmung verbreitet. Also ich finde so, der Film hat so, egal wie man es dreht, es ist einfach nur Haare sträuben. Aber ihr merkt es auch, ne? Wir regen uns normalerweise nicht so sehr über irgendwas auf. Ja. Aber heute sind wir, also das ist sowas, das hat bei uns wirklich sehr viel Aufregung verursacht und auch Widerstand.
Ja, ja, ich finde es auch immer so, es ist so gemein, ne? Weil es so negativ, so eine Negativerregung nutzt. Weil Angst zu verbreiten, das ist ja nur ein Film und keine Ahnung, dass den mal 90 Minuten haben oder so. Und dann stell mal das positive Material dagegen. Also allein, wenn man zum Beispiel unser Blog vorlesen würde, dann wären das mehrere Stunden an Material. Und das würde bei weitem nicht diese dieses Ausmaß oder diesen Impact auf andere Menschen haben, eine Idee dazu zu bekommen, was viele sein ist.
Ja.
Oder, ne? Was das Leben mit ist und so.
Das ist ja das.
Und das ist das, was mich ärgert, ja. Ne? Dass sie dieses sehr krasse Erregungsniveau verwenden, um diese Auseinandersetzung passieren zu lassen. Also ich habe wenig dagegen, das Thema an sich in einem Kinofilm aufzugreifen, aber es ist ätzend, wenn ich weiß, da gehen Leute hin, um sich zu gruseln oder weil sie es irgendwie also reizend finden und dann holen sie sich einen Kick und gehen da raus und haben diesen Kick für immer mit dem Thema verbunden. Und dann gehen sie ins reale Leben und haben genau das, was du sagst. Dann stehst du irgendwo da und sagst, hallo, ich bin multiple und spreche in der und der Funktion hier. Und alles, was die hören, ist multiple. Bam. Und dann geht dieser Kick wieder an, ne? Und das ist das, was mich ärgert.
Ja.
So, ich würde mir eine andere Verknüpfung wünschen, wenn man sich damit schon auseinandersetzt. Ich weiß halt auch nicht, soweit ich gelesen habe, kommt in dem Film auch eine Therapeutin vor. Das ist ja auch was mich ärgert. Wenn, also es ist aber auch so ein kleines Hobby oder es ist so ein kleiner Blick, den ich so nebenbei immer mal so drauf habe, wie Psychotherapie und Therapie allgemein im Fernsehen und Serien und Filmen dargestellt wird. Und es ist immer ist es ein unfähiger Therapeut oder einer, der über die Grenzen geht. Und es ist selten dieses zähe, kraftkostende, zermürbende mitunter und aber auch total erhebende Ding, was wir mit unserer Therapeutin und mit den TherapeutInnen, die wir bisher hatten, so erlebt haben. Aber in Filmen und in so ist es immer, ja, eigentlich bringt das auch nichts, das Gelabere da. Weil guck mal, ne, der ist in Therapie und dann ist er doch ein Mörder. Oder, ne, quält dann doch Leute. Das ist auch so, ah.
Ich frage mich ja manchmal, wozu das notwendig ist. Also.
Der Therapeut oder die Abwertung der Therapie?
Nein, diese Benutzung von Klischees, diese Darstellung von etwas in einer sehr klischeehaften Form. Sei es nun, ne, diese Therapeutin in dem Film oder auch eben, ne, warum ist der jetzt der Mörder? Also, warum?
Ja.
Es ist schon auch Teil eines Klischees, dass es natürlich ein Mann ist, der auf Frauen losgeht. Also, es ist so, in allen Ebenen werden da so viele Klischees bedient und benutzt und wahrscheinlich könnte man auch sagen, ach komm, lass. Aber wir können es nicht lassen, weil wir finden, das macht einfach was. Solche Filme machen was, die führen, die haben Folgen, auch gesellschaftliche Folgen. Und die haben auch für jeden einzelnen Folgen. Ich frage mich nur, wofür ist das nötig? Ich meine, auch von den Aliens, ne? Ganz ehrlich, sollte mal irgendwann ein Alien auf dieser Erde tatsächlich landen. Hallo? Nimm die Beine in die Hand und flieg zurück. Ich meine, der wird eingefangen, der wird mit, also ich meine, das ist ja ähnlich, aber da stört es, glaube ich, weniger, weil es halt irgendwo im Bereich der Fantasie sich bewegt. Während da ja sehr reale, tagtägliche Dinge genommen werden und dazu benutzt werden, Abendunterhaltung zu produzieren.
Ja, das, diese Debatte könnte man auch über den Tatort am Sonntag führen. Ja. Was ich halt dabei so, was ich inzwischen gelernt habe, ist, dass Klischees, die in Filmen verarbeitet werden oder aufgegriffen werden oder Werbung, ne, wir machen eine Ausbildung zur Mediengestaltung. Wir sind gerade so viel mit Klischees konfrontiert und lernen, also ich merke das gerade sehr bewusst, aber meine jüngeren MitschülerInnen wahrscheinlich eher nicht, dass vorausgesetzt wird, nur ein Klischee kann dazu beitragen, dass andere Menschen, Kunden, Konsumenten, Leser, Empfänger überhaupt verstehen, worum es geht. Also ich glaube, Klischees werden als Krücke verwendet und so kriegt man das auch beigebracht. Es würde mich nicht wundern, wenn man in der Filmkunsthochschule und was auch immer da alles gibt, man da vor allem lernt, Klischees auf eine Art zu reproduzieren oder aufzugreifen, dass es entweder nicht sehr auffällt oder so auffällt, dass man tiefer in ein Thema einsteigen kann. Weil das ist ja der Witz, dieses, und das ist, es ist nicht der Witz, das ist das Tragische an diesem Film oder an Filmen, die so ähnlich aufgebaut sind wie Split. Es ist ja eine Fortsetzung von der Frage, was ist viele sein oder was ist multiple oder es gibt, oder überhaupt der Botschaft, es gibt die Lebensrealität, bei der man nicht nur eine Person ist, sondern auch noch eine andere oder mehrere und so weiter. Und darüber kann man ja Filme machen, darüber gibt es ja auch schon Filme, die sich nur mit dieser Frage auseinandersetzen. Was ist das und wie sieht die Lebensrealität aus? Und die Fortführung davon ist, ja, und wenn so eine Person dann mal Mörder wird oder ne, wenn bei dem irgendwas krumm läuft, dann könnte er jemanden ermorden und so sieht es dann aus. Also das ist ein zweiter Schritt. Das und damit eigentlich etwas, was ich mir ja häufig wünsche. Nämlich, dass nicht nur darauf eingegangen wird, wie ist denn der Ist-Zustand von einer Person, sondern wie bewegt sie sich auch im Leben. Ärgerlich ist es halt, wenn es nur diese eine Richtung nehmen kann. Sowas wie, ne, sie muss jemanden ermorden, diese Person. Oder auch gerne genommen, sie muss sich aus dem Trauma befreien und in ihre Regenbogenwelt nach dem Trauma und Haititai gehen. Das ist ja auch sowas. Aber es gibt nicht sowas wie, sie geht in Therapie, sie beendet die Therapie und so ist ihr Leben nach der Therapie. Diese Schwierigkeiten hat sie jetzt oder das und das kommt jetzt auf sie zu oder
nee, gut,
so,
das ist
weißt
nicht,
du, so
das
ganz
ist
normal
ja
casual
Ahnung.
Life.
Ja, aber
Taras Welten war ja so eine Serie, die so in etwa funktioniert hat. Also man hat sie während der Therapie begleitet, diese Hauptperson und ihre Familie, aber man hat nicht, man ist da nicht in wer weiß, wie tief in ihre Geschichte gegangen, man ist auch nicht wer weiß, wie tief in ihre Therapie gegangen, sondern war ganz viel im Fokus auf ihr Hier und Jetzt und auf die Kämpfe, die sie hat und Auseinandersetzungen, die sie hat und was es mit ihr macht.
Ja, wobei ich auch bei Taras Welten zum Beispiel sagen muss, also wir haben das gern geschaut, wir finden das auch durchaus unterhaltsam, aber es ist schon auch eine Serie, Menschen, die nicht selber viele sind und die in meinem Umfeld sind, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich immer unbedingt möchte, dass die ausgerechnet Taras Welten sich anschauen, weil es schon auch da ziemlich viele sehr überspitzte und auch teilweise etwas sehr schräge Darstellungen gibt. Finde ich,
ja.
Also, ne, Taras Welten ist für uns
ja,
schon
klar.
Auch sowas, dass wir haben, ne, wir haben es gern geschaut, aber es ist jetzt nichts, was ich jemandem in die Hand drücken würde und sagen würde, guck dir das mal an und dann verstehst du mich ein bisschen besser. Also, nee, lieber dann dem würde
ja,
ich
aber
eher,
um dich zu verstehen, musst du ja reden. Das
nein,
ist ja
aber,
auch ein Problem am viele sein.
Nein, aber bei Taras Welten gibt es schon auch sehr, also schon auch einige Folgen, die finde ich schon auch ziemlich schräg. Also wenn da irgendwie die Rede ist von irgendwelchen kindlichen Innenanteilen, die in einem Regenkleb irgendwie durch den Wald hetzen oder irgendwer irgendwelche Wohnungen verwüstet, dann denke ich mir schon auch, ne?
Ja.
Es
in unserem Leben ist all das oder ähnliches krasses, schräges, komisches schon passiert.
Ja, aber
deswegen sage ich, wenn man was möchte oder wenn man ein Medium sucht, in dem die eigene Lebensrealität so abgebildet ist, dass man selber für sich irgendwie sagen kann, hier guck dir das an und dann verstehst du mich total. Da muss man sich selber filmen.
Aber ich habe ja nicht gesagt, dass es mir darum geht, total verstanden zu werden. Uns geht es wirklich gerade mehr darum, wo werden Bilder benutzt und ist das, also was wird mit diesen Bildern verknüpft und was bleibt auch bei jemandem hängen, der diese Bilder sieht? Bleibt dir bei jemandem das einfühlsame Therapiegespräch hängen, was ja irgendwie in der 28. bis 36. Minute im Film gesehen hat, oder bleiben diese krassen, teilweise einfach vielleicht auch überzogenen oder ne, sehr einseitig dargestellten Sequenzen übrig, wo irgendjemand schreiend mit dem Kopf von der Decke hängt. So.
Ja.
Und da ist gut.
Also ich glaube, es kommt wirklich drauf an. Bei so einem Mörderfilm völlig bin ich mit dir da völlig d'accord. Also, ne, da habe ich ja auch am Anfang schon gesagt, das ist was mich nervt, dass ich irgendwie weiß, am Ende haben alle verknüpft Mörder, gleich multiple. Aber bei so Alltagsfilmen oder bei Dokumentation, Ein Körper mit System war ja auch so einer, da ist so einer von den Nikis, da ist auch sehr klar, dass sie über sich selber sprechen, ne? Und darüber, wie ihr Alltag funktioniert und wie sie so sind und passieren. Und das ist so einer, der so angenehm im mittleren Erregungslevel bleibt, dass ich weiß, ich kann mir den angucken, zusammen sogar mit einer anderen Person. Und dass wir beide aber weder so aufgeregt sind, dass dieser Angstmodus angeht oder ne, diese krasse Verknüpfung passiert, noch, dass es so uninteressant ist, dass es völlig an einem vorbeigeht und gar nichts macht. Denn dass ich noch in der Lage bin, in Austausch zu gehen mit einer anderen Person. Und das ist was, was ich an Taras Welten auch sehr geschätzt habe. Also klar, die letzte Staffel ist dann irgendwie mit diesem Täter-Introjekt, dass da so richtig, ich habe mich durchgequält durch diese letzte Staffel, aber alles andere fand ich schon so, dass ich auch wusste, ich kann es mit anderen Leuten zusammen angucken und dann sagen, okay, das ist bei mir jetzt nicht so, oder aber auch fragen konnte, oh Gott, siehst du uns so? Hast du gerade die gleiche Assoziation mit mir, wie ich mit dieser Person da im Fernsehen? Also ich glaube, also worauf ich hinaus will, ist, dass es gibt so Medien, die bieten so eine Plattform, dass man mit Menschen so einen Konsens finden kann oder zusammenfinden kann, um ein eigenes Gespräch über dieses Thema zu finden. Und es gibt Medien, die eignen sich überhaupt gar nicht als so eine Plattform. Und Split ist so eine ganz ungeeignete Plattform, denke ich. Wie seht ihr das?
Ich glaube, es geht einfach darum zu differenzieren. Also ich meine, Höllenleben zum Beispiel ist eine Dokumentation und es gibt auf YouTube noch andere und teilweise auch sehr beeindruckende Dokumentationen. Also wir haben gerade das jetzt nochmal zum Anlass genommen, auch zu recherchieren, was für Filmmaterial man denn findet, wenn man zum Beispiel auf YouTube ne dissoziative Identität oder ne Gewaltform oder ähnliches eingibt. Und da gibt's irre viel Material und da gibt's viel Zeug, wo wir denken, naja. Und wir haben dann schon noch so 2-3 Dokus gefunden, die wir so gar nicht kannten. Wir haben eine Doku gefunden aus Frankreich, die hat uns echt beeindruckt. Von N24. Wie heißt die? Die heißt auch Höllenleben. Das hat uns erst irritiert. Wir können das, vielleicht ist das was für die Shownotes, dass wir das einen Link da reinsetzen.
Ja.
Da geht es halt um eine Frau aus Frankreich und um es hat uns sehr beeindruckt. Das ist aber halt, das ist eine Dokumentation. Das ist, ja, ich finde auch, mir geht es auch nicht darum zu sagen, meine Diagnose oder, ne, es darf nicht in irgendwelchen Spielfilmen benutzt werden. Uns geht es wirklich mehr darum, was wird da, also es ist halt eben immer wieder der Mörder. Es wird immer wieder benutzt. Es wird immer wieder in einem ganz bestimmten Kontext gestellt. Und das finde ich, das regt uns auf. Das finden wir auch zweifelhaft und das lehnen wir auch echt ab. So, es ist, weiß ich nicht, es gibt auch 2-3 Krimis. Da ist es dann irgendwie alles sehr unklar, ne? Ach, wer war es denn jetzt? Und dann kommt am Ende raus, ach, Mensch, klar, der ist multiple und der hat noch eine andere Seite und dieses andere Ich, das ist der Mörder. Und der Gute, der immer zu sehen war die ganze Zeit, der war es ja auch wirklich gar nicht. Und ich finde, also was uns oft beschäftigt ist, welche menschlichen Fähigkeiten oder auch Unfähigkeiten da drin eigentlich verarbeitet werden, ist es vielleicht auch, dass man bestimmte Sachen so wenig akzeptabel findet, dass man eine Person teilen muss, um halt das Gute und das Böse in ihr unterzubringen, so Jekyll und Hyde mäßig. Oder auch bei Split. Warum wird all das Böse auf die Person, die angeblich ja, oder ne, jeder, der sich mit das auskennt, weiß, wenn der multiple ist, muss der selber Opfer schwerster Gewalt gewesen sein. Und dann wird aber alle Gewalt, die wir in unserer Umwelt finden und ablehnen, Gewalt gegen Frauen, Entführung, sexualisierte Gewalt, das wird alles auch in diese Person reingetan, weil sie diese dann auch ausführt, wo ich denke, ist das nötig, dass wir das dann alles in eine Person reinprojizieren und damit quasi das gesamte Gewaltthema in eine Person unterbringen, die wir am Ende einfach vernichten.
Ja.
Ne, weil ich meine,
was ich ja auch immer dann, ja.
Nein, nur zum Abschluss, der Film kommt aus den USA und das, was diese Person in dem Film tut, kann in den USA mit der Todesstrafe belegt werden. Ne, also diese Person kann am Ende tatsächlich vollständig vernichtet werden. Und das ist so ein Gedankengang, den wir dann haben. Ist es das wirklich, es irgendwo zu bündeln, um es dann am Ende zu vernichten und somit aus dem Weg zu schaffen?
Mhm. Ja, ich glaube wirklich, dass das der Weg ist, den die Gesellschaft nimmt und den die Gesellschaft gerne hätte. Denn was ich immer habe ist, oder mein konstruktiver Vorschlag wäre, an so Filmgesellschaften und oder Kinos auch, dass sie, wenn sie sich schon dafür entscheiden, so einen Film vorzuführen und unter die Massen zu bringen, dass sie dann auch sagen, ja, 60% unserer Einnahmen gehen an Frauenschutzstellen, an Kinderschutzbund, hast du nicht gesehen, einfach um einen anderen Umgang damit zu haben und aufmerksam damit darauf zu machen, dass zum einen, dass das Grauen nicht nur unter uns ist, sondern dass es passiert. Weil man nichts dagegen tut und weil der Umgang damit einer ist, der viel, ja, gerade eben auch durch die Rape Culture, in der wir leben, durch die sexistische Grundstruktur, die wir haben, durch all die Diskriminierungen, die passieren, ja, einfach auch immer weiter genährt wird, ne? Ich glaube, dass dieses Bündeln in Figuren, in Filmen, das endet ja auch immer nicht so wirklich eindeutig, ne? Also das eindeutigste Ende ist ja noch die Strafverfolgungsbehörden, also das wird dann, ne, alles fliegt auf und die Person wird der Polizei übergeben. Das ist dann so irgendwie der, ja, kommt mir halt schon so ein bisschen vor wie der liberale, wie das liberale Ende. Und in dem, in so ein, in anderen Entwürfen stirbt die Person dann selbst, weil sie sich umbringt oder, ne, wird im Gefecht erschossen oder was auch immer. Aber auf jeden Fall muss es halt immer damit enden, dass sie entweder noch unheimlich unter uns allen lauert oder eben vernichtet wird. Und das, das gehört zu dem Umgang von Gewalt in unserer Gesellschaft. So funktioniert, so geht unsere Gesellschaft mit der Gewalt um, die es gibt und auch mit den TäterInnen, die es gibt.
Ja, aber das ist ja zum Beispiel für mich eine sehr große Frage, warum eigentlich? Opferdarstellungen findet man sehr, sehr viele. Aber warum werden eigentlich die tatsächlichen Täter nicht gezeigt? Nee, die Opfer werden dann oftmals gleichzeitig stellvertretend auch gleich noch zum Täter. Aber die tatsächlichen Täter findet man ja eher selten. Also.
Ja. Ja, aber auch in dem Film haben diese, also, ne, wir reden ja auch irgendwie, ich hab halt gerade nicht vor meiner Nase, wie diese Person heißt, aber es würde mich nicht wundern, wenn in dem Film dieser Protagonist, der viele ist und seine Bestie da in sich hat und seine Dämonen, wenn der einen Namen hat, aber weder seine Therapeutin noch seine Opfer. Das ist ja auch sowas, Opferschaft ist namenlos, aber sehr wohl hat sie ein Geschlecht, nämlich ist weiblich in solchen Filmen. Das ist nämlich so, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich würde gerne noch auf diesen Gender-Aspekt eingehen. Was mir aufgefallen ist, ist jetzt so nach ein paar Filmen in dieser Richtung, dass wenn Frauen als multiple dargestellt werden, auch in so einer fiktionalen Geschichte, dann ist es entweder ein Opfer-Opfer, also eine Person, die aus der Opferschaft heraus so getriggert wird und dann tötet, aus Selbstschutzgründen. Oder so ganz heimlich und fies, so hinterm Rücken rum. Also da wird diese betrügerische, nach vorne die nette, liebende Frau und dahinter die Bestie. So, das wird so ganz die Hinterlist und die List. Es wird dann so wie eine List oder wie ein Betrug dargestellt. Und wenn die Person aber eine männliche Hauptfigur ist, die viele ist, dann ist es halt immer so der ganz unscheinbare Typ und das sehr auffällige, sehr männliche, sehr krasse Monster. Da, ne, also es wird total entmenschlicht dann. Also das ist dann so Mensch, nicht Mensch, wenn es ein Mann ist. Und Mama, Mutti, Frau, ganz lieb und toll und hinterlistige Hexe. So als Gegenpaar. Und das finde ich auch als Muster immer wieder.
Ja, also selbst da bleibt es bei bestimmten Rollenverteilungen.
Mhm. Ja. Ja, und am Ende, ne, was bleibt übrig?
Also, das finde ich, ne, das ist ja so die andere Seite. Das eine ist, was wird dargestellt und was wird eben auch nicht dargestellt? Ich finde den Aspekt schon ziemlich relevant, dass eben tatsächliche Täter eigentlich fast nie dargestellt werden. Und das andere ist halt.
Also was heißt tatsächliche Täter?
Ich meine, dass oft, es gibt so ein Klischee von Tätern, die ja dargestellt werden, ne? Der entartete Mörder, der ewig Devote, der nicht mehr, ne? Aber ich finde Täter, wie sie tatsächlich sind, kommen fast nie vor. Also so wie ich Täter, ich weiß ja, ich meine, ich kenne ja auch meine Täter und weiß, wie die in Alltag, in Gesellschaft und in sozialen Kontexten eingebettet waren. Das, was ich im Film sehe, sind immer irgendwelche oder sind fast immer irgendwelche Außenseiter und Randfiguren oder irgendwelche sehr klischeehaft quasi zum Täter sich quasi anbieten. Ne? Die haben dann immer bestimmte Attribute, die es sozusagen glaubhaft machen auch, dass es ein Täter sein muss. die, wo es so viel schwerer damit ist, wäre umzugehen oder so viel schwerer wäre, glaubhaft zu machen, das ist der Täter, die finden da auch keinen Eingang. Und das ist für mich ja, ne, das ist ja so, wie es in der Realität auch ist. Die irgendwie scheinbar Täter sein können, weil sie sich komisch benehmen, da fällt es irgendwie allen sehr einfach zu sagen, das muss der Täter sein. Aber die gar nicht auffallen oder die wir, ne, die, da zeigt man drauf und sagt, das ist ein Täter. Da wird sehr viele geben, die einfach ohne Kenntnis sagen werden, nein, auf gar keinen Fall, das ist doch so ein netter Mensch. Weißt du, das meine ich. Und das finde ich, findet sich in den Medien auch immer wieder, dass nur die als Täter gezeigt werden, wo es doch so glaubhaft auch ist, dass es ein Täter sein muss. Und die eigentlichen eben nicht zu sehen sind. Das ist, also da finde ich eben, ne, da ist halt der Täterschutz selbst in diesen Mediensachen für mich sehr viel höher, als dass Opfer da in irgendeiner Weise geschont würden. Und das scheint auch kein Anreiz zu sein. Also, ne, es gab für mich noch keinen Film, der mal versucht hat, aufzuzeigen, dass eben jene die Täter sein können, wo wir es eben alle gar nicht glauben möchten, sozusagen.
Ja, wobei das dann in dieser Hauptfigur, die dann multiple ist und Mörder ist, ja dann dargestellt ist.
Ja, aber auch da sind Dämonen.
Und dann,
ne, es ist jemand, der sowieso ja schon entartet und ausgegrenzt ist, weil er ist ja multiple und er hat ja diese Dämonen und die tun dann auch all das entartete, gewaltvolle. Also so, selbst da ist es ja irgendwie so lange voneinander irgendwie abgetrennt und in etwas hinein projiziert, bis man damit überhaupt dann umgehen kann. Warum müssen das Dämonen sein? Also ganz ehrlich, ich finde Menschen, also naja gut, das ist jetzt schwierig. Aber, ach, ja. Oh, das ist ein Aufregthema.
Ich wollte noch mal ein Stückchen zurück und einbringen, dass es ja eigentlich total krass ist. Ne? Also es ist eigentlich auch verrückt, dass viele der Dynamiken, die in Filmen nicht vorkommen, ja auch im Realleben nicht vorkommen. Das heißt, es gibt eigentlich eine sehr große Übereinstimmung, was es für mich dann eben so zum einen unfassbar traurig macht, dass es dann ohne Konsequenz bleibt und dass es meine eigene Betroffenheit vom Thema braucht, um zu sehen, wie nah es dran ist und was eigentlich erschreckend ist an diesen Filmen, selbst wenn sie fiktional sind. Ne? Also ich finde es sehr traurig, dass ich dann da sitze und ich dann als konkret betroffene Person die Aufgabe habe, meinen unverständlichen Mitmenschen, die nicht verstehen, was für mich daran so traurig ist, dass ich denen dann erklären muss, was daran so furchtbar ist oder wie nah es an ihnen ist. Und sie aber die Möglichkeit haben zu sagen, heißt, wieso ist Fiktion, hat sich jemand ausgedacht. Punkt 1. Punkt 2 ist, neben diesem ausgedacht steht ja auch dieser ewige Multimythos, dass die dissoziative Identitätsstörung ja eigentlich ausgedacht ist und es ja gar nicht gibt. Sehr, sehr interessant dabei ist der Film Zwielicht mit Edward Norton und Richard Gere, in dem der Edward Norton jemand spielt, der vorgibt, viele zu sein und am Ende, und ein riesen politisch brenzliger Fall, bla bla, und am Ende sagt er, ja, ist nur ausgedacht. Und das Interessante daran ist gar nicht mal so der Film, also mich ärgert da, weil er dieses Multiple gibt es gar nicht, weil er das benutzt und spielt, wenn auch in einer total nachvollziehbaren Situation, ein Straftäter, na klar, sucht er nach Wegen und Lügen und versucht, sich da irgendwie rauszuziehen, aber der Film erschien in einer Zeit, in der diese Debatte darum, ob es viele sein gibt oder nicht und ne, Multiple und Dis und die satanistische Großverschwörung und bla und dieses ganze Drama, was in den 80ern und 90ern in den USA passiert ist, das war in dem Film auf eine Art, also eingefangen und übersetzt in so ein Szenario, das total relatable war zu dieser Zeit, in der es ganz viel darum ging, ja, jeder kann behaupten, dass er viele ist, weil man kann es ja nicht beweisen und niemand weiß genau und man kann es auch gar nicht richtig diagnostizieren und blase. Diese ganze Unsicherheit, die damals noch so um die Diagnosestellung und all das bestand, hat man da so reingegossen. Und das, wenn man das aber heute sieht, dann ist es wieder der gleiche Knopf, der gedrückt wird, ach ja, gibt's ja nicht. Oder ach ja, psychisch krank, ne? Kann ja, ist ja auch alles nur wieder eine Diagnose für durchgeknallt und bekloppt und Leute töten. Es ist so, dass, ne, es ist wieder so eine Verknüpfung, die total ungut ist und diesen Mythos so befeuert. Und ich habe in der Recherche für diesen Artikel, für diese Episode, habe ich einen Artikel gefunden, der sehr schön diese Mythen, die es so darum gibt, ums viele sein, aufdröselt. Den tue ich in die Shownotes. Er ist leider auf Englisch, aber er fasst sehr, er greift einfach mal alle auf und kann sie durch Studien und so eine gewisse Argumentation, die fundiert ist. Also es ist nicht, ich habe aber eine ganz andere Lebensrealität, sondern es ist so ein wissenschaftlich fundiertes Aufdröseln. Fand ich sehr schön.
Ja. Ich meine, ich dachte gerade, es ist halt schon auch irgendwie traurig, dass wir dann eben doch quasi antreten, Beweise zu bringen. Weißt du?
Ja.
Unabhängig von der Qualität des Artikels. Aber es ist so, genau, wir stehen dann auf und sagen, okay, und wir beweisen, uns gibt es doch. Und
ja. Und in dem Fall ist es, das ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Das ist ja eigentlich noch voll das Drama. Wir beide sitzen hier und machen das Podcast und sagen, hey, es gibt uns. Obwohl wir nicht dafür bezahlt werden. Obwohl wir, weißt, also es ist, wir könnten viel mehr davon haben, als die Personen, die diesen Artikel geschrieben haben. Die haben nämlich einen Doktortitel oder einen Dippelpsych vor sich und die machen das innerhalb ihrer Arbeit und machen das, um ihr eigenes Fachgebiet und ihre eigene Arbeit zu bestätigen, auf Kosten von Patientinnen, die dafür eine Dankbarkeit aufbringen sollen, weil sie nicht verleugnet werden und ernst genommen werden. Das heißt also, verstehst du den Dreh, der da eigentlich fast pervers ist dran, der mich dann wieder so aufregt? Entschuldigung.
Ja, ich meine, es ist halt von allen Seiten, ich meine, gut, das eine ist, da ist zumindest kein absichtlicher, tatsächlicher Missbrauchsgedanke dahinter, hoffentlich.
Ja.
Während bei so Filmen, medialen Aufarbeitungen oder benutzt werden, ne, da ist der Missbrauchsgedanke sehr naheliegend. Aber es ist halt ein wiederkehrendes Thema einfach auch, ne, dass die Betroffenen müssen auch noch erklären, dass sie tatsächlich existieren. Die einen, gut, dass die Täter wenig Interesse daran haben oder ein großes Interesse daran haben, das zu verzerren, das Bild, klar, also ne, auch in den USA 80er, 90er Jahre, da sind wir auch in der heftigen False Memory Debatte und einer sehr großen Bewegung in den USA, die auch tatsächlich auch sehr eine gewisse Macht auch hatte damals über die Medien und glaube ich bis heute auch hat.
Ja, und heute auch immer noch, ja, immer mal hier und da.
Ja, und das andere ist halt, ein Betroffenenbild irgendwie immer wieder hochzuhalten, dass natürlich nicht abendunterhaltend ist und nicht.
Ja.
Und.
Das ist immer auch so. Ich finde, da komme ich halt immer so an Leute, die unser Blog lesen, ne, die auch seit Jahren schon mitlesen, die ich nicht verstehe. Wie ich so denke, also ich habe ja irgendwann so am Anfang noch so gehabt, ja, irgendwann haben die alle die Schnauze voll von dem Geseier und Gejammer und, ne, von diesem Siff, der da auch zum Teil. Wir schreiben ja einfach alles immer rein, ne? Aber manche bleiben dabei. Und das ist so, ich finde das total verwirrend, weil ich davon ausgehe, dass es überfordernd sein muss.
Ich glaube aber, wobei ich finde gerade das Internet.
Einfach unsexy.
Ja, nein, aber ich glaube, ich glaube gerade die Blogs, und es gibt ja zunehmend, es gibt echt viele mittlerweile, wir lesen auch bei einigen mit, sind auch, ne, immer mal wieder erfreut, wenn wir Blogs finden, wo wir sagen, hey, das ist was, das da lesen wir gerne mit, oder ich finde, Blogs sind tatsächlich Quellen für sehr authentische Mitteilungen und sehr authentisches Teilen von Erfahrungen oder von Gedankenwelten oder Gefühlswelten oder so. Und ich glaube, dass es bei Blogs oft was damit zu tun hat, dass die oft um ihrer Selbstwillen bestehen. Also das, wo du sagst, ne, warum lesen denn die anderen meinen Triss? Nur weil ich gerade irgendwie was ins Internet posaune, wie es mir geht, warum interessiert es die anderen? Ich glaube aber, es ist die Authentizität dahinter. Und das ist ja so ein Stück weit das Gegenstück, ne? Das sind auch, glaube ich, nicht die, die dann unbedingt ins Kino gehen und mit einer Tüte Popcorn sich Split reinziehen. Hoffentlich.
Ja.
Aber.
Weil das ist halt, was ich meine, ist viel weniger die Authentizität und den Reiz daran, sondern dass ich irgendwie denke, wenn ich was über das wissen will und das Leben damit, dann ziehe ich mir vielleicht eher eine Episode Viele Sein rein. Einmal. Also von unserem Podcast vielleicht. Oder ich ziehe mir einen BuzzFeed-Artikel rein, der sagt, die Top 5 der Vorteile, wenn man viele ist oder was weiß ich. Also irgendwas Kurzes, Knackiges, was man konsumieren kann, um so einen Einstieg zu kriegen. Aber ne, dass es dann Leute gibt, die wirklich jahrelang dranbleiben, ist echt so krass.
gut, und ich glaube aber zum
Kann
Beispiel...
Kann man leider nicht mit rechnen.
Ja, und ich glaube aber so ein Film, ne, das sind 1,5 Stunden, vielleicht noch 1/2 Stunde Hinweg und 1/2 Stunde Rückweg, wo man sich nochmal drüber unterhält, in irgendeiner Art. Aber mehr Aufmerksamkeitsspanne hat er ja nicht. Und am Ende denke ich auch, die Leute gehen ja nicht wegen des Themas Diss da rein. Die gehen rein, weil sie hören Gewalt, Dämonen, Betroffenheit, Grusel. Vielleicht noch Grusel. So. Und da ist ja, ne, da ist ja diese Gegenwehr einfach auch, dass das eine mit dem anderen in so eine dichte Verbindung gebracht wird und in so einen Kontext gestellt wird und halt einfach auch so benutzt wird. Und ich glaube, also wir haben in dem Moment auch gedacht, okay, für uns ist das was, wir regen uns auf, vordergründig regen wir uns vor allen Dingen auf oder haben uns aufgeregt. Und wir haben mit euch sehr viel darüber gesprochen, ne? Wir haben damals ja auch ein bisschen darüber diskutiert und telefoniert und wir machen jetzt auch den Podcast dazu und wir haben den Blogartikel ja dann auch dazu geschrieben. Und das andere ist, wo wir denken, okay, was ist mit jemandem, der seine Diagnose nicht schon seit 10 Jahren in der Auseinandersetzung hat und der nicht irgendwie mindestens 3 gute Freunde hat, die einfach sagen, so wie ihr seid und dass ihr seid, ne, wo es einfach fehlt an allen Ecken und Enden. Und selbst uns hat dieser Film an Täterzuweisungen erinnert. Ne? Natürlich haben uns die Täter immer vermittelt, wir sind das Monster. Wir sind die, die Dämonen in sich haben. Nur deswegen passiert das ja überhaupt alles. Und was ist eigentlich, ne, was ist mit denen, die da noch viel, viel näher dran sind an solchen Aussagen?
Ja.
Was macht mit denen so ein Film?
Was bei uns so ein Film gemacht hat, als wir die Diagnose relativ frisch noch hatten, also, naja, ne, frisch TM, als wir dann alleine gewohnt haben und uns das Material halt selber reinziehen konnten, war so eine Angst davor, eine Anzeige zu erstatten, weil ich Angst hatte, dass ich schon jemand ermordet habe oder getötet habe und es nicht weiß. Oder ich hatte ja zu der Zeit noch so viele Amnesien, ne, und habe irgendwie, keine Ahnung, in 2 Wochen vielleicht einen Tag so mitgekriegt. Und diesen Tag habe ich dann mit solchen Filmen verbracht, um mich zu verstehen und um mich zu finden. Und dann hatte ich irgend so ein, ich, das war irgendwie sowas wie, es war irgendein Krimi, wo eine Frau das Kind einer anderen Frau geklaut hat. Und ich hatte wirklich Angst davor, dass ich sowas auch getan habe und gerade jetzt tue, ohne das zu wissen. Und ich habe mich dann nicht getraut, zur Polizei zu gehen, denn wenn die in meinem Leben rum recherchieren und so machen und gucken, was ich mache und so, dann, und das ist ja das alte Problem, wenn man viele ist. Jeder Mensch, außer man selbst, sieht mehr über einen, als man selbst weiß. Also dieses Ausmaß an Auslieferung an ein Außen, das kann sich jemand, der nicht viele ist, nicht vorstellen. Wie das ist, wenn man aus der Tür geht und davon ausgehen muss, dass alle Welt, die einen irgendwie kennt oder mal angeguckt hat, etwas von mir gesehen hat, das ich selber nicht angucken kann. Und das hat mir damals so viel Angst gemacht. Ich konnte nicht rausgehen, ich konnte nicht gut mit Menschen sprechen und das konnte niemand in mein Leben lassen, keine Beziehung aufbauen. Therapeutische, tragfähige Beziehung, das war auch nochmal so ein Ding. Und alles das darauf basierend, dass ich durch die dissoziative Amnesie total gehandicapt bin in der Reflexion meines eigenen Verhaltens. Und das ist, was die Angst macht bei mir, solche Filme zu gucken. Und auch so in Hilfe zu gehen oder sowas.
Ja. Ja, ich glaube, ja. Also uns geht's letztlich auch ähnlich. Aber also, ne, bei uns ist es ein bisschen woanders gelagert, aber bei uns trifft es halt sehr so tatsächlich auch die Angst vor den Dämonen in uns.
Und diese konkreten Ideen, die kommen erst jetzt. Wir hatten letzte Woche ein richtig fieses Krisenloch, weil wir an einem Punkt in der Arbeit sind, wo wir einfach an Anteile und Ins stoßen, die aggressiv sind und nochmal konkreter aggressiv als das, was ich so bisher immer mal gemerkt habe, dass ich sehr wütend bin oder sehr irrational werde, wenn so ein In näher an mir dran ist. Und plötzlich hatte ich dann so ganz konkrete Handlungsideen im Kopf, die alle nicht besonders konstruktiv und auch nicht besonders Und dann war das plötzlich sehr nah, dass dieses täterhafte, gewaltvolle in mir drin ist. In meinem Körper, in dem, was hier durch die Welt läuft. Auch wenn es mit mir nicht viel zu tun hat, aber es ist irgendwie doch an dem dran.
Mhm.
So, ugh. Und das ist es ja auf so eine Art, die ich nicht dann ausschalten kann oder aus dem Kino gehen kann oder nur sagen kann, das gucke ich mir nicht an, sondern das ist dann in mir drin. Und, ugh. Weil das ist dann auch wieder so, ne, darüber wünsche ich mir einen Film. Weißt du, über die Momente, wo du dir in die Hosen scheißt, weil du merkst, du hast, wer weiß, was für absurde, krasse Gewaltgedanken in deinem Kopf, ohne, und du merkst, das sind nicht deine, sondern die von Ins, oder, ne? Und wie gehst du damit um? Was machst du dann? Und wie verkraftet man so einen Zwiespalt in sich? Aber sowas ist natürlich nicht kinofilmt und das passt natürlich auch gar nicht in das Klischee von Therapeuten als bekloppte Nichtsnutze und ne, Gewalt als unlösbares Ding. Das ist ja auch immer so, ne? Gewalt wird in Filmen in überwiegenden Fällen mit Gewalt gelöst und nicht mit Auseinandersetzung und gucken, wie kann man sich einfügen und was passt, was nicht. Dieses ganze Auszirkeln, das du machst, wenn du dich damit auseinandersetzt, was halt in der Realität passiert, zumindest in unserer Lebensrealität passiert das, das taucht in solchen Filmen gar nicht auf und ist dann auch gar nicht, kann gar nicht Vorbild werden. Und das wäre was ich mir wünschen würde. Mal irgendwie einen Film oder eine Serie oder so, wo eine Person viele ist, aber eben auch noch ganz viele andere Kämpfer hat, außer das viele Sein an sich. Gibt's eigentlich eine Serie, also gibt es sowas, was ihr euch wünschen würdet? Oder nehmt ihr das so ganz für euch raus und...
Also ich glaube, naja gut, das stimmt gar nicht. Wir hätten jetzt, glaube ich, im ersten gesagt, naja, wir fühlen uns gerade gar nicht so, dass wir das Gefühl hätten, dass jetzt so eine mediale Form irgendwas wäre, wo wir jetzt so, ne, wo wir uns was wünschen. Andererseits haben wir ja von auch erzählt, dass wir dann oft halt zum Beispiel ja, oder eben auch manchmal mal auf YouTube dann schauen und dann schon auch da gucken, was gibt es an Material dort, an Mediensachen dort. Ich glaube, klar, dass das Interesse, sich mit anderen auszutauschen oder etwas zu sehen, was man mit sich selbst vergleichen kann oder wo man sich selbst, ne, wo man irgendwie gucken kann, ne, finde ich mich da wieder oder nicht, das haben wir schon auch. Würden uns da auch mehr wünschen, auch mehr Qualität, auch mehr. Es ist, glaube ich, halt, ja, wahrscheinlich keine so große Gruppe, die sich das wünschen würde. Was wir, glaube ich, sehr, sehr stark...
Ja, und damit schon wieder ein Ausschlusskriterium, ne?
Ja, ja, gut. Was wir, glaube ich, sehr stark hätten, ist diese Idee, wir würden uns wünschen, dass Täter anders dargestellt werden. Ich meine, ich glaube, wir haben dann immer gleich im Kopf, naja, das werden sie jetzt alle berücksichtigen. Tata, wahrscheinlich nicht. Aber da wäre für uns so ein Wunsch hin, ne? Dass einfach auch Täter überhaupt gezeigt und dann eben auch real gezeigt werden und nicht diese verklärte Form, die eben dann, naja, worüber wir eben schon gesprochen haben.
Ich fand letztlich, da über, also,
ja.
Ich habe gerade gedacht, so Täterdarstellung, kennst du den Film von, über die Geschichte von Natascha Kampusch?
Den Film kenne ich nicht. Also ich kenne die Geschichte und das Buch, aber den Film nicht. Uns hat das irgendwann sehr abgestoßen. Ja. Also nicht Natascha Kampusch, sondern die Diskussion über sie selbst, über die Geschichte auch dieser Film dann.
Wir haben die Diskussion gar nicht mitgekriegt, aber ich fand in Sachen Täterdarstellung fand ich den Film total interessant. Also sie hätten es auch ganz anders aufziehen können. So, ne? Sie hätten ihn das Monster sein lassen können, das sie ihn alle sehen wollen, aber in dem Film ist er das gar nicht. Ist einfach nur, ja, das ist ja was man so schwer anderen Menschen oder was ich so schwer finde, anderen Menschen, die das nicht erlebt haben, die vielleicht vergewaltigt wurden oder misshandelt wurden oder so und danach, also vorher ein gut, also die dieses vorher und nachher machen können, ne? Und die diese Chance haben, eine Person, die ihnen Gewalt angetan hat, ganz schlimm zu dämonisieren, weil sie ihm auch ganz fern sind. Also, ne, nicht mehr viel mit ihm zu tun haben. Das fällt uns zum Beispiel ganz schön schwer, weil es Personen waren, die in unserem Leben eine zentrale Rolle gespielt haben und auch sehr lange gespielt haben. Da fällt es mir schwer, dieses Dämonending reinzumachen in TäterInnen. Das funktioniert, es passt, fühlt sich einfach nicht passend an, das geht irgendwie einfach nicht. Und in dem Film konnte ich da sehr, natürlich nicht gleich, ne? Auch Natascha Kampusch konnte sagen, vorher war es besser und danach war es wieder. Also, ne, es war eine Zeit in ihrem Leben, die nicht alles umschlossen hat von Anfang bis Ende, wie das bei uns war. Aber so dieses, dass es eine Person ist, die Dinge tut, weil sie sie tun kann. Und dass diese Dinge schlimm sind. Dass das Täterschaft ist. Das haben die da sehr schön rausgearbeitet. Das fand ich sehr beeindruckend. Obwohl der Film an sich tagsüber angucken, mit ganz vielen Pausen, spazieren gehen.
Ist es ein raus. Kinofilm also, oder eine Dokumentation?
Der lief auch im Kino.
Okay. Ich meine, Natascha Kampusch zum Beispiel erinnert uns dann wieder daran, sie hat ja dann relativ schnell sich den Medien sehr entzogen, hat ja auch sich anders, als man es vielleicht von einem Opfer, sagen wir mal, erwarten würde, verhalten. Das hat ihr ja damals sehr viel Kritik und auch Absprechen ihrer Opferrolle eingebracht. Ne? Also das war das, was uns dann irgendwann sehr abgestoßen hat, weil wir das genauso schwierig fanden. Also so, sie hat dann halt auch
wie eklig, ne, dieser Anspruch. Ja, da war ja so eklig, so dieser Anspruch, ne, wenn du willst, dass wir dich als Opfer anerkennen, dann verhalt dich gefälligst auch so.
Ja.
Was ist das für eine widerwärtige Haltung? Das ist so, aber, ne?
Deswegen erstaunt es mich gerade, dass es dann noch einen Film gegeben hat, wo aber zumindest ein ganz anderer Aspekt dann wiederum,
da ihre Geschichte wird erzählt. Das ist eine Erzählung. Hm. Ne, also es ist so eine Tatsachenerzählung beziehungsweise so eine Erzählung halt. Aber das ist ja das Verrückte. Es gibt diese Filme und niemand macht was dagegen, dass man solche Filme macht wie Split oder Zwielicht oder keine Ahnung. Also diese Negativbeispiele, dagegen hat niemand was, ne? Und ich kann mich auch irgendwie nicht entsinnen, dass es jemals eine Debatte darum gegeben hat, dass ein Täter sich gefälligst wie ein Täter zu verhalten hat. Also wenn du die jetzt hier eingesperrt haben willst, dann musst du dich auch so verhalten. Das ist so gegen dem Prekopil, der Täter von Natascha Kampusch, der hat sich das Leben genommen, was so quasi als Eingeständnis schon gewertet wurde in den Medien. Na, er hätte sich ja nicht umgebracht, wenn er nichts gemacht hätte. So, das ist ein echter Täter, ne? Aber wenn jemand anders zur Polizeidienststelle gehen würde in Sonntagsanzug und keine Ahnung, und hingehen würde und sagen würde, ja, ich habe jemanden ermordet. Und wenn er ganz ruhig bleibt und vielleicht auch weint, weil ihm seine Tat klar wird oder so, niemand würde dort stehen und sagen, ja, jetzt verhalte dich mal wie ein echter Täter, ich will dich hier aufrecht sitzen sehen und prahlen und keine Ahnung. Aber an Opfer wird dieser Anspruch formuliert und durch solche Filme auch irgendwie zementiert. Eben dadurch, dass, wie gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn die Person, die in dem Split-Film da gequält werden, wenn die nicht mal einen Namen hätten.
Na, wie gesagt,
oder
wir haben
eine tiefere Identität.
Aber,
also, ne, da, das ist irgendwie, es kommt mir immer so vor, als würde man die Tiefe, die eine Person, die zum Opfer wurde, mit sich bringt, dass man die so verdrängt und sich dann hinter solchen Ansprüchen versteckt. Weil das ist dann vielleicht die Falle von Klischees, ne? Dass du das schwache Opfer brauchst und schwach ist eine ganz flache Eigenschaft. Also da passt nicht viel rein. Da passt schon gar nicht ein eigenes Erleben und ein eigenes Bewusstsein von sich rein. Da passt nur Opfer rein und sonst nichts. Und bei Täter, da passt ganz viel rein. Bei Täter passt noch, da passt vielleicht auch Bedauern rein oder Angst vor den eigenen Taten oder dieses ganze Monster-Ding und Unnatürlich-Ding. Ist ja auch sowas, dass die Gewalt dann immer unnatürlich ist, entartet und nicht ganz normal. Ist auch wieder in diesen Umgang von Missbrauch als Realität oder Gewalt als Realität, als Lebensrealität und Normalität nicht mit reinpasst. Also es ist so, ich merke, ich könnte mich ergehen in eine ganz große, also ganz groß aufzeigen, was wo eigentlich ist, aber ich glaube, wir fransen auf und fangen an, uns zu wiederholen.
Ja, ist die Frage, ob wir nochmal so einen Sprung machen zu dem ganz Persönlichen da drin. über Filme geredet, über Klischees, über Darstellungen, aber ich überlege, glaube ich, gerade, wo der Sprung denn hingehen könnte. Das ist gar nicht so einfach. Wenn so ein Film einerseits echte Emotionen erzeugt und auslöst und Widerstand und aufregt, wo ist da der Bezug zum ganz eigenen? Gibt es für euch was, wo ihr gerne noch den Schlenker hinmachen würdet, weil ihr denkt, okay, das
ja. Also ich habe gerade so, das, also ich habe schon alles gesagt. Ich glaube, ab jetzt würde ich mich nur noch wiederholen. Mhm. Und ja, ich habe halt schon, also ja, ich habe auch schon gesagt, was ich mir wünschen würde. Vielleicht würde ich mir auch ein bisschen mehr Protest wünschen. Aber das ist so, ja, einen Appell an die Opfer zu richten oder einen Appell an die anderen Betroffenen zu richten, ist halt auch immer ein bisschen heikel. Weil man kann halt auch immer nur in einem bestimmten Klima gegen sowas protestieren und dann auch gehört werden. Interessant fand ich halt eben, dass es von der ISSD eine Stellungnahme dazu gab, also von der amerikanischen zu diesem Film. Da habe ich jetzt aber auch noch nicht recherchiert, also kommt auch in die Shownotes, ich habe noch gar nicht recherchiert, ob die das häufiger machen in Bezug auf solche Filme. Oder ob die das jetzt nur in Bezug auf den gemacht haben, weil warum auch immer. Also
gut, das weiß ich auch nicht, aber ich weiß gar nicht, in Deutschland hat es ja jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Reaktionen gegeben.
Ja.
Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das halt so gut ist, dass so ein Film dann so ungesehen quasi im Sande verläuft. Oder ob nicht auch das eigentlich was ist, was schade ist, dass es so wenig gibt, so wenig Reaktionen darauf gibt. Weiß ich nicht.
Ich fände es halt irgendwie gut, wenn ich mich als Betroffene von Diss oder als Person, die mit Diss lebt, nicht permanent von Filmen abgrenzen müsste. So, das ist,
ist
so was, was mich, ne, das hatten wir jetzt mit der Autismusdiagnose auch, dass wir irgendwie überall gelesen, ich bin nicht Rain Man, und ich dachte, oh ey, ist das unsere Zeit, dass wir uns alle in dem, was wir über uns erfahren und wie wir mit uns umgehen und was unsere Lebensrealität ist. Ist das jetzt echt so ein Ding, dass wir uns in allem von Filmen abgrenzen müssen? Also, ne, ich fände es halt viel cooler, wenn ich irgendwie sagen könnte, wie ich das halt in feministischer Diskussion habe. Sie sagt, ich vertrete feministische Haltungen, aber ich bin nicht wie Alice Schwarzer. So, weißt du, das fände ich viel cooler, wenn ich das in Bezug auf meine Diss oder meine Diagnosen auch sagen könnte oder auf die Art, wie mein Gehirn funktioniert. Wenn ich dann eben nicht, ja, ich bin viele und ich habe eine Diss, aber ich bin wirklich nicht wie der Typ in Split. Das fände ich halt cool, wenn ich da was anderes sagen könnte. Geht euch das nicht so, oder wo kommt das Schweigen jetzt her?
Naja, ich dachte jetzt, naja gut, dafür ist der Film jetzt wahrscheinlich tatsächlich zu schnell untergegangen, als dass mir das so häufig passieren wird, dass mich jemand anguckt und ich denke, oh Gott, der denkt an Split. Aber,
Ja, aber vielleicht Jekyll und Hyde oder...
Ja, dieses Jekyll und Hyde ist ja, hat sich da ja viel, viel mehr ausgebreitet. Doch, da haben wir das auch, wir sind auch gar nicht gewillt, uns ständig davon abzugrenzen. Vielleicht kommt da halt auch unsere Wut so ein bisschen her, dass halt, wenn dann was konsumiert wird, dann halt so ein Quatsch. Und wenige sich die Mühe machen, sich mit was, ne, mit anderen Texten oder Filmen dazu zu befassen. Ich weiß
aber
es auch gar nicht,
ja was tun, ne?
Diese Belanglosigkeit von solchen Filmen, vielleicht ist das auch reiner Konsum und verschwindet wieder und keiner denkt mehr daran, aber das glaube ich nicht, weil wir haben schon so eine Art innere Strichliste, immer dann, wenn es in irgendwelchen Filmen in der Abendunterhaltung dann eben doch wieder auftaucht und doch eben eine immer wiederkehrende Rollenzuweisung dann auch passiert, wo ich halt denke, warum kann dem nicht mal eine Nebenrolle einfach das haben? Total unauffällig, ganz normal. Nur eben die Nachbarin von nebenan, die nette, die halt immer, was weiß ich, den Hund ausführt. Weißt du, jetzt habe ich das Wort vergessen.
Das wird immer gleich Hauptthema werden.
Ja, so ein Entweder-Oder und eben meistens dann eben auch wirklich das Oder. Oder es ist eben halt so sehr pointiert und so sehr auf einen bestimmten Fokus dann auch festgelegt. Und ich meine, Ja, der Film war jetzt Anlass, glaube ich, da einmal eben doch mit auch sich auseinanderzusetzen, auch im Podcast.
Ja. Ja, und was ich halt sagen würde, ist, dass wir haben jetzt das Podcast angefangen, wir machen das und wir können dafür sorgen, ja, ne? Das heißt, wir können dafür sorgen, das ist so ein blöder Satz anfangen, aber wenn man sich halt fragt, was kann man tun, wie kann man konkret Betroffene unterstützen, wie, ne, dann geht es eben darum, also, ne, wenn du Hörerin, du Hörer, uns, also jetzt gerade aus dieser Episode mit dieser Frage gehst, ja, was kann ich denn tun? Das ist eben sowas wie bei einer Veranstaltung über Trauma darüber nachzudenken, konkret Betroffene mit reinzunehmen. Und zwar nicht zu wissen, ah, ich kenne jemand, aber die hat eine Diss und ist traumatisiert und deswegen lade ich sie nicht zu unserem Traumasymposium ein, um darüber zu sprechen, weil sie hat ja eine Diss und keine PTBS. Also sowas zum Beispiel zu reflektieren und zu gucken, was da geht, wie man sich öffnen kann, wie man den Diskurs öffnen kann und an anderer Stelle eben auch die Stimmen, die wir als Betroffene haben, anzuhören und als gegeben zu nehmen. Also
ja.
Also ich denke halt, also ne, ich fänd's gut, wenn man uns zum Beispiel, weil wir das Podcast machen zusammen, dass man irgendwie denkt, ja, das sind zwei, die wollen sich ganz besonders profilieren, ne? Und bla bla bla. Also so in diese Abwertung zu gehen und so eine Abgrenzung zu schaffen und uns ganz weit wegzuschieben, anstatt zu sagen, hey Mensch, die machen das und die machen das jetzt schon 2 Jahre. Und dann scheint das ja keine Eintagsfliege zu sein, dann scheint das ja wirklich was, ne? Scheint es sich ja zu entwickeln und da geht ja mehr und bla bla bla. Also darüber nachzudenken, wie ein ernsthaftes Angebot in Kontakt zu gehen und in Austausch zu gehen und sich zu öffnen. Weil wir sind ja da. Es ist nicht so, dass wir uns verstecken und es ist auch nicht so, dass wir hier sitzen und eine Anklage nach der anderen fallen lassen oder Imperative austeilen und sagen, wir sind die armen Opfer und alle anderen, ne, oder uns geht so schlecht, bla bla bla. Das machen wir ja nicht. Wir teilen einfach nur Aspekte von unserem Erleben. Und das ist, glaube ich, das, was helfen kann, wenn man einfach kontinuierlich teilhaben lässt und teilnimmt. Ich denke, dass, wenn man das unterstützt und irgendwie guckt, was kann ich dazu beitragen, dass da mehr Gehör passiert, ne? Dass vielleicht auch ein Interesse daran geweckt wird, einfach mal so komische Klischees zu hinterfragen und zu erfassen oder Vorurteile und Multimythen zu reflektieren oder so. Das fände ich irgendwie gut. Das würde ich so vorschlagen als das, was geht, was man machen kann. Also, wenn man nicht gerade zufällig einen riesen Kinofilm-Blockbuster produzieren kann, der das alles komplett, ne? Der all das enthält, was wir uns wünschen. Das sind die kleinen Dinge und ich glaube, die zählen.
Ja, schönes Schlusswort. Ich glaube, unser Schlusswort wäre noch ein Stück weit, dass eben all jene, die das jetzt hören, die selber viele sind oder sich damit beschäftigen, klar, darfst du dir immer aussuchen, wo du dich suchst und wo du abgleichst und wen welchen, ne? Ich finde, dass, ne, man hat auch das Recht, sich von Sachen abzugrenzen und man hat auch das Recht, sich von Sachen wie Split echt auch abzugrenzen. Vielleicht machen wir auch deswegen diesen Podcast, um es dann eben auch einmal sehr, sehr eindeutig zu tun. Eben nicht nur am Rande zu erwähnen, sondern einmal wirklich zu sagen und, ne, wir grenzen uns von dieser Art der Darstellung ab und wollen das auch gesagt haben, auch für all jene, die den Film mitbekommen und es vielleicht innerlich gar nicht so können oder, ne, wo es das vielleicht viel, viel schwerer noch ist, sich davon abzugrenzen. Vielleicht ist das auch ein Stück weit was man rausnehmen kann aus dem Podcast. Zu sagen, nee, diese Filme sind einfach nicht richtig. Und das ist nicht die richtige Darstellung von Täterschaft und Opferschaft.
Ja.
Ja.
Dann drückt uns die Daumen, dass das mit dieser Aufnahme gut geht.
Ja. Wir kränkeln weiter an technischen Problemen rum. Ja, das vielleicht auch, wenn es zu Irritationen gab über die längere Pause. Wir haben nach wie vor große technische Probleme. Falls irgendjemand ein Aufnahmestudio hat, was er uns für den Podcast zur Verfügung stellen möchte, Ich fände das toll, mal mit einer Tasse Tee in einem Aufnahmestudio so ganz relaxed das einfach nochmal aufzunehmen. Möglichst noch mit einem, der aus so einer kleinen Kabine heraus immer den Daumen hebt und sagt, hey, läuft super, es ist alles toll. Und nicht funktionierende Technik beim Starten des Podcastens in Gang zu bringen und festzustellen, oh, funktioniert heute gar nicht. Ja. Also, liebe Thronstudio-Besitzer, falls ihr mit uns mal einen Podcast aufnehmen wollt, ganz ehrlich, ich fände das toll, ich würde das gerne mal machen.
Und hey, Radiosender, gebt uns eine halbe Stunde.
Genau.
Allen wir anderen, bezahlen nicht, aber okay, wir hoffen, ihr kommt gut durch die Zeit bis zum nächsten Podcast. Und genau. Bis dann.
Wie immer, gerne Rückmeldungen, gerne Vorschläge, gerne Ideen. Alles, was genannt wurde in den Shownotes. Und bis bald.
Ja. Tschüss.